Geht's euch gut? Halleluja. Wow. Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen in deiner Gegenwart. In dem, was du für uns hast. Danke für ein frisches Manna heute Morgen. Danke für ein frisches Brot. Danke für deinen Segen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du deinen Heiligen Geist uns immer wieder aufs Neue gibst. Der uns das Wort groß macht, uns das Wort offenbart. Das Licht ist im Wort, um das Wort zu verstehen. Papa, danke, dass es uns so gut geht. Danke, dass es uns gut geht an Geist, Seele und Leib. Und alles andere ist Lüge, alles andere ist Manipulation. Alles andere ist wirklich nur eine Entscheidung entfernt. Vater, wir entscheiden uns heute Morgen, jetzt und hier, es geht uns gut. Es geht uns gut, weil wir gesegnet sind, weil wir zu deiner Familie gehören, weil wir hineingeboren sind in deine Familie. Halleluja. Danke, Jesus, für diese Gnade. Danke für deine Liebe. Danke für alles Gute in unserem Leben. Danke, dass uns wohl ergeht. In jedem Bereich, weil du für uns bist. Halleluja. Amen. Halleluja. Gott ist gut, oder? Ich staune immer wieder, wie Gott manchmal Bärbel und mich so führt und leitet, wo wir Dinge erleben, wo wir Dinge wahrnehmen, wo wir ja immer wieder sehen dürfen an Umständen, wie gut Gott ist. Und euch geht's ja genauso, das weiß ich. Euch führt Gott genauso. Und ja, heute Morgen erzähle ich euch ein klein bisschen von unserem Urlaub. Es war ein super Urlaub in der Türkei, wirklich toll. Ich bin sehr versöhnt mit dem türkischen Volk. Ich merke so, da passiert viel Gutes. Und ja, es war vielleicht einer der besten Urlaube, vielleicht sogar der beste Urlaub bisher, weil wir wirklich, wirklich im Frieden und in der Erholung waren. Und ja, Amen, komm, es ist gut. Ihr habt doch dafür gebetet, oder, dass es gut wird. Und es war gut. Der Weg dahin war ein bisschen beschwerlich. Weil an dem Morgen, wir sind um 13 Uhr zum Airport gefahren und morgens ruft der Semi an, sagt, er hat sich eine Sehne im Daumen gerissen. Da haben wir gedacht, oh super, schon wieder geht Action los, schon wieder will uns jemand die Freude rauben, schon wieder will uns jemand rausziehen aus der Ruhe. Dann waren wir noch am Überlegen, ob wir den Urlaub abbrechen und so weiter. Aber ich habe mich entschieden, nein, und es wird gut. Wir haben gebetet und proklamiert, dass es dem Semi gut geht. Dann haben wir noch rumtelefoniert, Arzt, Krankenhaus und wo er überall hin musste. Ja, und dann bist du erstmal gut drauf, oder? Aber du weißt, dein Gott ist größer. Es sind immer wieder Entscheidungen, die du treffen musst, sagen, ich schaue jetzt nicht darauf, ich schaue auf das, was Gott für mich hat. Und im Alltag zeigt sich dein Glaube. Glaubt ihr das? Das ist so. Das ist so. Und was du nicht trainierst im Frieden, kannst du im Angriff nicht benutzen. Ist einfach so. Fertig aus. Ja. Und Marlies hat uns dann abgeholt und gefahren. Und dann war schon Stau von Rabenau bis Heilbronn, dachte ich. Ach du grüne Neune, gerade an der Ausfahrt Rabenau vorbei, Stau. Zum Glück habe ich viel Zeit eingeplant, in weiser Voraussicht. Dann ging es aber recht zügig durch. Wir haben gebetet, dass es sich auflöst. Das ging dann recht gut auf der linken Spur weiter. Heilbronn vorbei, kurz vor Stuttgart, vom Engelbergtunnel schon wieder Stau. Und immer wieder sind das so Punkte, wo du denkst, da kommen Gedanken vom Feind. Du verpasst den Flieger. Kennt ihr das Spiel? Leute, da müsst ihr standhaft bleiben. Sagen, nein, ich verpasse den Flieger nicht, wird alles gut. Wird alles gut. Amen. So, und zwar auch alles gut. Wir kamen rechtzeitig an, waren 3/4 Stunde vor Check-in da. Haben uns in die Schlange gestellt. Das war Bärbel, ihr Eindruck. Komm, wir stellen uns gleich in die Schlange. Es war dann gut. Und wir waren gleich die Ersten, die dann ihr Ticket bekamen. Fragt die Dame mich, wo wollen Sie denn sitzen? Sage, ist mir völlig egal. Nach dem allem, was war. Sagt sie, wollen Sie in der ersten Reihe sitzen? Dachte ich, Gott ist gut. Sag ich, ja. Saßen wir in der ersten Reihe, schön Beinfreiheit, war richtig gut. Ich habe mich wieder gefreut, sag Gott, du bist gut. Kaum habe ich das gedacht, fliegt der Flieger nicht mehr los. Die Türe auf, denke ich, was ist denn hier los? Da haben wir mitgekriegt, 17 Leute fehlen. Die kamen dann zum Zeitraum von 1/4 Stunde, kamen die so nach und nach. Ja, wir haben uns richtig gefreut in der Bullenhitze, im Flieger sitzen, ne? Und alles zieht sich nach hinten. Und dann kam endlich, bis der Letzte drin war, und dann kam vom Tower die Anweisung, noch 1 Stunde stehen, der Himmel ist voll. Das ist so wie eine Autobahn da oben, ne? Kein Platz, wieder 1 Stunde. Dieser Kampf zwischen, ich bleibe jetzt in der Freude, in der Ruhe und ich reg mich jetzt auf und ich komme in die Unruhe. Kennt ihr das Spiel? Leute, das ist herausfordernd. Und dann kommt so Gedanke, wie hättest du nur nicht gebucht, wärst du daheim geblieben und der Teufel bombardiert dich und du musst eine Entscheidung treffen. Nehme ich diese Dinge an in mein Herz Oder lasse ich sie an mir abprallen im geistlichen Teflonanzug? Es ist immer wieder ein Kampf. Immer wieder aufs Neue. Und dann waren wir nachts um 3 endlich im Hotel. Total erschlagen, hundemüd. Und ich habe nur gedacht, Herr, bitte schenke uns ein schönes Zimmer. Und wir haben ein mega tolles Zimmer gekriegt. Ein riesen Ding, was eigentlich für 3 Leute war. Riesengroß, alles neu, Bad neu, Betten neu, alles. Oh, es war herrlich. Schöner Balkon, super, gell, Schatz? Ja, und dann haben wir natürlich da auch eine Zeit gehabt, Leute zu beobachten. Es gibt nichts Schöneres, als Leute zu beobachten. Oder auch nicht. Aber ich habe viel, viel gelernt und einiges wird bestimmt noch in die eine oder andere Predigt einfließen. Es ist so interessant. Das Hotel hatte 200 Zimmer und die waren alle ausgebucht. Da kannst du sagen, so 400 Leute waren da. Und von den 400 Leuten waren 390 Kettenraucher. Aber wirklich Kettenraucher. Ich übertreibe nicht, Kettenraucher, ne Schatz? Wir waren ständig am Flüchten und es war unmöglich, dem Rauch zu entfliehen. Es war so eklig als Nichtraucher. Es war wirklich die Hölle. Und auch da, jeden Tag, mit jeder Zigarette, 500, 5000 Zigaretten am Tag, ich weiß nicht wie viele, ständig den Qualm in der Fresse, im wahrsten Sinne des Wortes, es war wirklich scheußlich. Und mit jeder Zigarette habe ich gemerkt, wie der Teufel wieder anfängt zu quatschen. Na, bist im falschen Hotel, dies. Und du musst immer wieder, versteht ihr, was ich meine? Dir nicht die Freude zu haben, sagen, nein, es ist das richtige Hotel. Und es war das richtige Hotel. Das war nämlich mitten in den Wald gebaut und die alten Bäume haben sie stehen lassen. Wir haben einen richtigen Paradies da gehabt mit ganz Unmenge viel Vögel und Insekten und Blumen und Kakteen und alles. Das Gelände des Hotels an sich war schon ein Paradies. Aber die Leute da, das war wirklich herausfordernd. 80-90% Rheinländer, rheinländische Frohnatur, Jo, Karneval, den ganzen Tag Karneval, von morgens bis abends. Fremdschämen war wirklich Programm. Morgens um 7 das erste Bier, bis nachts um 12, um 1, um 2 das letzte Bier. Ich weiß nicht, wie viel die da vertragen, ist mir unklar, unheimlich, wie viel Hektoliter Bier die da reinsaufen, den ganzen Tag, weil der Urlaub muss sich ja lohnen. Dazu noch 3-4 Schachteln kippen und das überall. Da hatten wir so eine Poolbar und wir hatten so eine Bühne. Und wenn der Bühne Programm war, sind wir an die Poolbar, da war keiner. Oh, endlich frische Luft. Kaum war das Programm aus, kamen sie alle an die Poolbar. Da sind wir wieder zurück zur Bühne. So ging es jeden Tag rund um die Uhr, von morgens bis abends. Also es war echt, und auch wenn er abends auf dem Balkon, haben wir den Mond beobachtet, bub, geht wieder einer unten auf dem Balkon, tz, 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 und alles wieder. Oh. Also das war eine permanente Herausforderung. Und dann hatten wir echt einige Leute kennengelernt. Wir haben Ekel Alfred kennengelernt. Ich habe ihn so genannt, weil wir hatten einen Ausflug gemacht nach Antalya, Wasserfall anschauen und die Altstadt von Antalya und so. Und Ekel Alfred war schon eine besondere Marke. Also nichts gegen Ossis, nichts gegen Rheinländer, aber es war halt ein Ossi-Opa mit seiner Frau. Auch wieder Kettenraucher, super. Sitzt im Bus, kommt rein, sitzt nicht mal eine Minute. Ach du, ich hatte nicht Corona oder irgendwas. Aber nur Kettenraucher, ging noch, ne, war harmlos. Und der hat alles kommentiert. Wir hatten einen super Reiseleiter, wirklich. Also der Mann, der hat doppelt studiert auf einer deutschen Schule, sprach fließend Deutsch, akzentfrei Deutsch, war noch nie in Deutschland. War Lehrer, war Physiker und noch ein paar Sachen, die er gemacht hat, mehrere Studien abgeschlossen und darf aber nicht als das arbeiten, weil er nicht nach Anatolien nicht 2 Jahre Militärdienst machen an der Front, da ist Krieg. Da, und dann kriegst du kein Zertifikat, er könnte auch nach Deutschland Lehrer werden, so gut ist er, kann aber nicht. Und das war ein wandelndes Lexikon, der Mann. Also der kannte die Bibel auswendig und den Koran, das war super interessant. Fragte dann auch, ob ein Pastor am Bus ist, aber ich dachte, nee. Mit mir diskutiert heute niemand, ich bin im Urlaub. Aber das war so interessant und er erklärte ganz viele Dinge. Und da sagte er, wir fahren jetzt und vorne saßen noch 2 Omas aus dem Osten. Die eine, die war nur am Reden. Ich habe zu Bärbel gesagt, nach 3/4 Stunde, wenn die jetzt nicht aufhört zu quatschen, hau ich mal vor oder irgendwas. Ich krieg jetzt gleich einen Vogel, halt doch einfach mal die Schnauze, Oma. Aber ich habe gelernt, habe Respekt vor älteren Leuten, also war ich still. Und die ganze Zeit nur am Quasseln. Und was für Dummzeug. Also, paar Päckchen Gnade genommen. Naja, und dann sagt er so, wir fahren jetzt zum höchsten Wasserfall der Welt. Und sie so, oh was, erzählen Sie doch keinen Mist, das weiß doch jeder, dass das nicht stimmt. Und ich immer so, Oma, halt die Schnauze. Und er so, wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, dann könnte ich es Ihnen auch erklären. Der blieb auch ganz ruhig, der war auch schon echt geeicht und eingenordet. Und er sagt, der höchste Wasserfall, der ins Meer fällt. Ah, meinte sie dann, ja. Und Ekel Alfred, der hat wirklich dauernd reingerufen, vorgerufen. Egal, was der Reiseleiter sagte, Ekel Alfred hat vorgemotzt, ganz hinten im Bus. Und aber wirklich freche Sachen. Halt doch mal die Schnauze, Dummkopf! Was redest du hier von Mist? Also, wir haben uns dauernd angeguckt, wo sind wir denn hier? Und dann, wo er am Aussteigen war, am Ende der Tour, sagt er dann, ich hoffe, ihr nehmt's mir nicht übel, dass ich immer reingerufen habe. Junge, 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 du. Unglaublich, da was stimmt mit euch nicht, Leute? Ihr seid im Urlaub. Könnt ihr nicht mal runterkommen, abschalten? Irgendwie, normal geht es nicht. Da kommst du zurück ins Hotel und da ist schon wieder Karneval. Oh, und hoch die Tassen und alter Schwede, ja. Dann hatten wir zwei so junge Pärchen dabei, ein holländisches und ein deutsches. Bauchfrei, die Oberweide zusammengeschnallt und dann läufst du im muslimischen Land rum, wo habe ich gehabt. Kann man eigentlich so dumm sein, so respektlos rumlaufen, halbnackt durch ein, also versteht ihr, was ich meine? Permanentes Fremdschämen. Und immer wieder habe ich gesagt, Gott, ich brauche Gnade. Und dann habe ich so die Türken beobachtet im Hotel. Leute, die verdienen Mindestlohn. 260 Euro im Monat. Dafür arbeiten die 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 7 Monate ohne einen Tag frei durch. Deswegen habe ich euch vorhin sagen lassen, ich freue mich so, dass es dir so gut geht. Amen. 7 Monate ohne einen Tag frei und dann sind sie 5 Monate arbeitslos, weil dann die Hotels zu sind. Das musst du erstmal auf die Reihe kriegen. Glaubt ihr das? Und ich habe gedacht, warum sind die trotzdem alle immer fröhlich? Warum haben die immer ein Lächeln? Warum sind die gut drauf? Ihr kennt mich ja mit meinem Spaß und so. Ich habe gleich, das halbe Hotel hat mich geliebt. Gell, Bärbel? Da haben sie mich auch gefragt, was ich beruflich mache. Naja, da war ich der Imam im ganzen Hotel. Da ist der Imam. Was? Oh, da wirst du ja gleich wie der König behandelt. Der Imam kommt. Oh. War schon lustig. Bei den Deutschen war ich der komische Ruhige mit dem Harley-T-Shirt. Kann man dem trauen oder nicht? Am letzten Tag kam so ein Holländer auf mich zu, stand da oben an der Treppe. Oh, da ist ein Mann mit der Harley-T-Shirt. Da musst du in Holland aufpassen, die sind fast alle in der Gefängnis. Bist du gefährlich oder freundlich? Sag, ich bin harmlos. Oh, das ist gut. Ich zeig dir mal mein Moped. Guckst du, was fährst du? Ey, du erlebst da Dinge von einem Extrem ins andere rein. Also es war echt mega lustig. Also unfassbar. Und dann habe ich so die Türken beobachtet. Und dann habe ich gesehen, ganz viele junge Türken und junge Türkinnen sind richtig hübsch. In den 70er Jahren habe ich das nicht so wahrgenommen, aber jetzt. Und immer freundlich, hübsch, freundlich, trotz dieser Arbeitszeit und allem bis zur letzten Minute, immer dankbar, immer nett, denke ich, da stimmt doch irgendwas nicht. Was haben denn die, was uns fehlt? Und auf der anderen Seite siehst du die Deutschen, vollgesoffen, morgen schon. Dann hatten wir einen Pool, da bin ich gar nicht rein, ich hatte Angst vom Wasser, weil da lagen 70 Leute, die gebrutzelt haben in der Sonne, der Schweiß lief runter und dann wupp rein ins Wasser. Das war echt lecker. Ich habe gedacht, da will ich nicht rein. Ich bin nur einmal schwimmen gegangen im Meer, das war auch okay. Aber das sind so Dinge, wo du mal so, diese Extreme, versteht ihr? Und jetzt komme ich langsam ins Geistige. Und ich habe so gesagt, Herr, warum? Warum geht's den Türken so gut? Und ja, auch in der Stadt habe ich die Türken beobachtet und alles. Das Erste, was der Herr mir gezeigt hat, war, die haben eine ganz große Familienbande. Da ist keiner allein, keiner. Egal, ob du arbeitslos bist, krank, du bist nicht allein. Das gibt's hier nicht in Deutschland. Durch zwei Weltkriege ist ganz viel kaputt gegangen. Der Teufel weiß, wie es funktioniert. Kaputte Familien, kaputte Kinder. Ne? Und da habe ich so gedacht, interessant, das gibt's in der Türkei nicht. Die halten alle zusammen wie Pech und Schwefel. Und wenn einer in der Not ist, dann langen alle in die Tasche und dem geht's besser. Unfassbar. Eigentlich, was uns gehört. Und alles, was ich jetzt sage, ist für die natürlichen Deutschen nicht die Wiedergeborenen, dass es richtig versteht, okay? Und da habe ich so angefangen zu vergleichen, zu schauen, habe den Herrn gebeten, mir das zu zeigen. Und dann hat der Herr mir was gezeigt. Sagt er, weißt du, Thomas? Die heiraten alle, bevor sie Sex haben. Und die Frauen gehen als Jungfrau in die Ehe. Wisst ihr, was das bedeutet? Segen. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, wow, krass. Wisst ihr, dass in Deutschland immer mehr kranke Kinder auf die Welt kommen? Psychisch völlig daneben, körperlich behindert. Glaubt ihr, dass das eine Ursache hat oder dass das Zufall ist? Das hat eine Ursache, Leute. Und dann habe ich den Herrn gefragt. Und dann sagt der Herr zu mir, Thomas, stell dir den Leib der Frau vor wie ein Operationssaal. Die Gebärmutter wie ein Operationssaal. Dieser Operationssaal ist nagelneu, unbenutzt. Und da drin wird operiert. Glaubt ihr, dass das gesund und gut ist? Wenn es ein Operationssaal wäre? Ja. Gibt es da noch keine Bakterien, ist da nichts verseucht. Und versteht ihr, was der Teufel macht? Er macht aus unseren Frauen mit der Emanzipation und mit dem ganzen Mist, sagt er, leb dich aus wie die Männer. Und wenn so eine Frau schon 20, 30 Männer hatte, ist der Operationssaal nicht mehr keimfrei. Können wir folgen? Versteht ihr, was ich sagen will? Ich rede nicht von Wiedergeborenen. Für uns zählt es nicht, weil ihr versteht, für uns ist es wurscht. Wir, mit der Wiedergeburt sind wir wie neu. Alles ist neu geworden. Wie wenn es das Alte nie gab. Aber ich rede von den Normalos da draußen. Und am Airport und überall haben wir deutsche Familien gesehen. Mit hyperaktiven Kindern rumschreien, um sich schlagend. Ich dachte, krass, das ist echt krass, gell? Und viele Lehrer und Kindergartentanten können dir das bestätigen. Und da habe ich gedacht, überlege mal, was die für einen Segen haben, der eigentlich uns gehört, der kaputt gegangen ist oder geraubt worden ist. Da ist ein Segen drauf. Und da hat der Reiseleiter erzählt, bei uns Türken gibt es keine Altersheime. Es gibt in der Türkei kein Altersheim. Es ist eine Schande für die Familie, jemand abzuschieben. Das gibt es nicht. Er sagt, seine Mutti hat schwer gearbeitet, damit er und hat ihm die 2 Studiengänge bezahlt. Wenn die jetzt anrufen würde, sagen, mir geht's schlecht, würde er alles verkaufen und alle Hebel in Bewegung setzen, um dass es seine Mutti wieder gut geht. Habe ich gedacht, ja, da ist der Kern. Die kleinste Zelle in einer Gesellschaft ist die Familie. Ist die Familie kaputt, ist die Gesellschaft kaputt. Und das sehen wir ja überall. Und habe ich so gedacht, boah, welch eine Gnade, dass ich errettet bin. Egal, ob ich türkisch bin und eine gute Familie habe oder deutsch und eine schlechte, es nützt beides nichts, wenn ich nicht wiedergeboren bin. Aber mir gingen so einige Sachen auf. Ich habe die Leute da beobachtet. Bis zu 80-jährigen Omis, eine Zigarette nach der anderen, hypernervös. Und da hast du so gemerkt, manche von diesen Leuten sparen das ganze Jahr, um diesen Urlaub zu haben. Sie sind wie Maschinen, wie Roboter. Fressen, saufen, was anderes kennen die nicht. Den lieben langen Tag. Und ich dachte, wie Maschinen, wie dressierte Hunde vom Teufel. Versteht ihr, was ich meine? Ich will da niemand zu nahe treten, ich will die Leute auch gar nicht verurteilen. Aber ich habe so für mich gedacht, das sind für mich immer so Erlebnisse, wo ich denke, Halleluja, danke Jesus, dass ich dir gehöre. Danke, dass ich hier sein darf, dich anbeten, dich loben und preisen. Danke, dass dein Segen in meiner Familie ist. Danke, dass meine Familie gesegnet ist mit allem geistlichen Segen. Amen. Danke, dass ich keine Einsamkeit kenne. Wenn ich keinen Mensch um mich rum habe, habe ich immer den Herrn bei mir. Ich bin ja nie einsam. Wenn du dir das bewusst machst, geht es dir eigentlich sofort wieder gut. Nur wenn du drauf schaust und sagst, jetzt habe ich gerade keinen Mensch um mich rum, kann das kommen. Aber es ist eine Entscheidung. Und so habe ich einiges da gesehen, habe Leute beobachtet und habe gedacht, das ist echt interessant, die Türken trinken keinen Alkohol. Es gibt für alles Ausnahmen, bitte versteht mich richtig. Ja, ist kein heiliges Volk, aber sie lehnen den Alkohol ab. Ich sehe, wie sie selbst beim Ausschenken denken, du siehst mit jedem Glas, wie sie denken, boah, ekelhaft, die Deutschen. Boah. Und trotzdem mögen sie die Deutschen scheinbar am meisten. Interessant, oder? Und erzählt er, dass die Türkei von 1982 von 500.000 Urlaubern auf jetzt 22 Millionen angestiegen ist. Die Türkei wird immer beliebter. Und dann sagt er, das beliebteste Land ist Frankreich mit 60 Millionen. Spanien mit 50 Millionen. Nee, andersrum. Spanien mit 60 Millionen, Frankreich mit 50 Millionen, Deutschland hat 30 Millionen Touristen im Jahr. Und die Türkei hat das größte Wachstum. Griechenland ist auch weit vorne. Habe ich gedacht, interessant, interessant. Natürlich hatte ich auch mit einigen so Diskussionen über den Glauben und so. Aber tief in mir drin wusste ich, boah, Ich bin so dankbar, dass ich kein Kippen brauche, dass ich kein Alk brauche, dass ich diese Dinge alle nicht brauche, dass ich frei gemacht bin in Christus Jesus. Und auch diesen Frieden zu haben, der größer ist als alles andere. Viele haben gemerkt, mit uns ist was anders, gell, Bärbel? Am vorletzten Tag kamen die Ersten auf uns zu, haben sich getraut, mit uns zu sprechen. Und haben sie gemerkt, ach, die sind ja ganz nett. Ja, wir sind auch ganz nett. Ich habe noch so gedacht, irgendjemand lernen wir kennen, das wusste ich vorher. Ich wusste, irgendjemand lernen wir kennen. Da gibt es ein göttliches Timing. Im Hotel war es niemand, komischerweise. Aber in so einem Ausflug nach Antalya, da lernt man ein junges Paar kennen aus Pforzheim. Die werden bald mal in den Gottesdienst kommen. Mit denen habe ich viel erzählt und gemacht und getan. Und sie wollen heiraten und haben mich gefragt, ob ich sie traue. Und ich sage, ich weiß noch nicht, mal sehen. Das ist immer, ne? Ich mag niemanden trauen, der nicht verstanden hat, um was es da geht. Ich bin kein so Wanderprediger, der für 3,50 Euro Hochzeiten durchzieht. Das ist nicht mein Ding. Habe ich ihm auch so grob erklärt. Ja, das findet er gut. Und dann waren wir auf so einem Piratenschiff und sind so an der Küste entlang gefahren, so eine Rundtour gemacht und auf einmal stand er neben mir. Du bist so ein besonderer Mensch. Irgendwas ist bei dir anders und da hört er nicht mehr auf. Können wir uns bitte irgendwie, können wir in Kontakt bleiben? Können wir weiter miteinander reden? Meine Frau und ich sind total fasziniert und deiner Frau. Also von Bärbel und von mir. Und da fand ich, ah, jetzt weiß ich wer. Wusste ich die beiden. Wir sind immer noch in Kontakt, schreiben, machen, tun, mal gespannt, was draus entsteht. Aber Gott hat immer einen Zeitpunkt für dich und immer einen Plan. Und ich wollte noch morgens absagen, ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, ich habe nachts schlecht geschlafen, dachte, ja, jetzt mag ich heute gar nicht, bleib im Bett liegen. Und Bärbel so, auf, Schatz, steh auf, wir gehen jetzt. Ist immer gut, wenn du einen hast, der neben dir steht, auf, stehen jetzt, auf, wir gehen jetzt. Nicht liegen bleiben, schlafen kannst du zu Hause. Im ersten Moment so, wer hat den Drachen reingelassen? Und dann aber, ich meine jetzt nicht Bärbel, sondern allgemein, ihr versteht schon, eure Drachen. Aber dann war es gut, dass wir gegangen sind. Dieser Ausflug war wirklich toll. Der war super. Wir sind auch durch die Altstadt, haben einiges an Geschichte gehört und gelernt. Und da merke ich doch, wow, Gott ist gut. Eigentlich wollte ich gar nicht vom Urlaub erzählen, jetzt mache ich es doch. Weil ich glaube, es ist immer was für euch dabei. Es ist immer was für euch dabei. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, egal wie Menschen in der Welt leben, ob sie gut oder schlecht, ob sie diszipliniert sind oder undiszipliniert, am Ende sind sie alle verloren, wenn sie Jesus nicht haben. Und wie gut ist es, dass wir Jesus haben und wissen, all unsere Last können wir auf ihn werfen. Sein Joch ist sanft und leicht. Vanessa hat letzte Woche gepredigt, ich habe mir es angehört, gedacht, wow, welch eine Offenbarung. Es gibt nur wenige Stellen in der Bibel, aber es gibt ein paar, wo ich keine Offenbarung drüber habe. Und bevor ich die nicht habe, predige ich nicht drüber, weil es keinen Sinn macht. Und eine davon war Wasser zu Wein. Ich bete schon seit vielen Jahren, sag Herr, was bedeutet das? Ich habe ein paar Theorien, aber ich habe keine Offenbarung. Und ich höre mir das von Vanessa an und denke, wow, krass, jetzt macht's Klick. Bong, 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 bong. Und wenn ich so anhöre, spricht der Herr zu mir. Wasser und Wein stehen für den Heiligen Geist, beides. Aber Wein ist mit Inhalt, Wasser nicht. Der Heilige Geist im alten Bund war wie Wasser. Der Heilige Geist im neuen Bund ist wie Wein. Ist es beim Anhören macht so bong, 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 bong. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn der Herr redet, du auch. Und wenn du merkst, wow, wie gut es uns geht. Und jetzt gehen wir ins Wort in Römer 9. Möchte ein bisschen was mit euch anschauen. Römer 9, ich brauche heute meine Brille, weil ich bleibe heute in meiner Bibel. Römer 9 ab Vers 9. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, ist ein bisschen die Einleitung, wo wir hinwollen, die von einem unserem Vater Isaak schwanger wurde. Jetzt pass auf, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt. Nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade dessen, der dich beruft. Bist du berufen? Amen. Der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, obwohl eigentlich das Erstgeburtsrecht auf dem Ersten liegt. Sagt Gott, nein, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das ist einer der krassesten Verse. Ich bin bei 13. Überleg dir mal, gibt es was Schlimmeres, als wenn Gott dich hasst? Gibt es nicht. Gibt es was Schöneres, als wenn Gott dich liebt? Gibt es nicht. Das sind die zwei Extremen immer in der Bibel. Jakob habe ich geliebt, obwohl er ein Betrüger war. Ein altes Schlitzohr. Sein Leben verlief nicht glatt, es verlief krumm und schräg. Aber Gott hat ihn was? Geliebt. Bingo, Sex am Lotto. Esau hat Gott gehasst. Und sein Leben war furchtbar. Heftig, oder? Überlegt euch das mal, was hier steht. 14. Was sollen wir nur hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Nee, das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Oh, ich liebe diese Bibelstelle. Das ist eine der powervollsten Bibelstellen. Wenn ich gnädig bin, dann bin ich für immer und ewig, heißt es. Gott sagt nicht, oh, heute ist Montag, da bin ich mal der Lydia gnädig. Mal schön, was sie morgen macht. Wenn sie wieder frech wird, dann bin ich nicht mehr so gnädig. So ist Gott nicht. Jede Entscheidung, die Gott trifft, das habe ich euch schon hunderte Male erklärt, ist für die Ewigkeit. Gott wird nicht in einer Million Jahre sagen, damals da, 2022 in Heidelberg, das habe ich nicht ganz so gemeint. Dann wird Gott nicht tun. Seine Entscheidung, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Im Umkehrschluss heißt es auch für die, dessen Gott sich nicht gnädig stimmt oder gnädig gegenüber ist, gibt es keine Gnade. Und wessen er sich nicht erbarmt, dessen erbarmt er sich nicht. Ist das nicht heftig? Gott hat sich entschieden in deinem Leben, dass er gnädig ist und dass er sich erbarmt. Wann? Immer. Immer. Es gibt keine Situation, wo Gott sich nicht erbarmt und wo der nicht gnädig ist. Das ist das Erbe des Neuen Testaments. Es ist mit Brief und Siegel und mit dem Blut des Lammes ist es verbrieft für dich, dass Gott dir gnädig ist in Ewigkeit. Dass er sich ein für alle Mal erbarmt hat, nicht wird. Siehst du den Unterschied zwischen dir, der neuen Schöpfung, wenn du es verstanden hast, mit Gemeinden, die Religion lernen? Religion sagt dir, bet, dass Gott gnädig wird. Bet ihn, dass er dir das vergeben kann. Sinnloses Gebet. Denn er hat sich schon entschieden. Amen. Leute, das macht dich frei. Da ist egal, ob der Flieger nicht wegfliegt. Ist egal, ob du in der ersten oder in der letzten Reihe sitzt. All das ist völlig wurscht. Wir hatten noch ein wunderschönes Abschiedsgeschenk vom Teufel. Als wir zurückflogen. Flughafen Antalya. 15 Gates. 15. Das ist eine Auswahl, oder? Sind nicht nur zwei. 50-50 Chance. 15. Und im Gate 15 nebendran war der Raucherraum. 50 Mann rein, 50 Mann raus. Das war so eine Glastüre. Die war eigentlich gar nie zu. Die war immer offen, weil permanent rein, raus. Wie die Schafe, wie Roboter. Raus. Ich habe dazu. Ich bin dahin, da war die Toilette nebendran. Ich habe fast keine Luft gekriegt in dem Raum. Mein Hals fing an zu kratzen, meine Augen brannten. Das heißt, sind die alle bekloppt? Was rennen die da alle rein, wie die Gestörten? Das ist für Nichtraucher echt eklig. Ich bin wirklich so, meine Haut riecht nach Rauch. Mein T-Shirt, nur von kurz da auf die Toilette gehen. Das ist krank, echt. Und wo fliegen wir ab? Gate 15 nicht. Und eine Stunde vorher war es an der Anzeigetafel. Ich sag zu Bärbel, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht, da waren wir da. Ehrlich, ich habe gedacht, ich verrecke. Es ist gegen niemand, der noch raucht oder irgendwas. Das ist keine Verdammungsbotschaft. Absolut nicht, okay? Aber das war für uns die Hölle. Furchtbar. Unfassbar. Unfassbar. Ich dachte, das ist nochmal so das Abschiedsgeschenk. Nein, ich reg mich nicht auf. Einmal ist es mal rausgeplatzt, die Frau nebendran und so. Aber okay, dachte ich, unfassbar. 15 Gates, nee, ausgerechnet das muss es sein. Und ich hatte vorher noch einen Eindruck, bet, dass es ein gutes Gate ist. Ich dachte, warum soll ich für das Gate beten? Ihr seid nicht so, ihr seid immer gleich. Ja, danke Herr, ich bete für ein gutes Gate, Amen. Aber ich habe nicht für das Gate. Ja, ich hatte dann so ein Gate. Gate nicht so gut. Wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Oh, ich liebe dieses Wort. Stell dir mal vor, den Gott hasst, für den gibt es kein Erbarmen, und den Gott liebt, gibt es das Erbarmen. Stell dir das mal vor, auf welcher Seite stehen wir. Da kannst du aber, wenn du es in der Tiefe begreifst, dreimal Halleluja rufen, dass du auf der Seite derer stehst, die Gnade und das Erbarmen haben, oder? Und das ist alles alter Bund. Wir lesen es mit der Brille der neuen Schöpfung. Das habt ihr schon verstanden, ne? Gott hasst heute niemand mehr, weil er hat das Gericht Jesus übergeben. Wenn Jesus für irgendeinen Menschen betet, wird er errettet. Amen. Halleluja. Aber wir schauen uns das mal an. Und lesen wir jetzt der nächste Vers. Das ist der Hammer. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wow. Das ist ein Vers. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Wenn irgendjemand in dein Leben kommt und sagt, hey, ich bete so und so oft, ich faste so und so oft, sag schön für dich und tschüss. Hör dir den Mist nicht an. Das hat nichts mit der Gnade zu tun. Amen. Wenn eine Leistung im Reich Gottes, schreib dir den Satz auf, mach dir ein Tattoo. Wenn eine Leistung im Reich Gottes nicht aus Liebe kommt, ist sie nutzlos, wertlos. Egal, was du für Gott tust, wenn es nicht aus Liebe ist, ist es nutzlos. Wenn du noch erwartest, dass Gott dich belohnt, wenn du was für ihn tust, vergiss es. Null, zero. Wenn es nicht aus Liebe ist, ist es Manipulation. Es ist nicht wahrhaftig und ehrlich. Wenn ich Bärbel ein paar Blumen mitbringe, damit sie etwas Bestimmtes tut, ist es nicht aus Liebe. Es ist, weil ich will, dass sie etwas tut, was mir gefällt. Korrekt? Banales Beispiel. Aber ist es so? Leute, das ist nicht ehrlich. Gott sieht in unser Herz. Der weiß genau, was die Motivation ist. Man kann Gott nicht bescheißen. Man kann ihn auch nicht beeindrucken. Das Einzige, was ihn beeindruckt, ist, wenn er dich anschaut und sieht seinen Sohn noch schöner, noch größer, noch herrlicher in dir. Das ist das Einzige, was für Gott zählt. Was du tust oder nicht tust, was du meinst zu sein oder nicht zu sein, das berührt ihn überhaupt nicht. Und trotzdem liebt er dich und interessiert sich für dich. Aber es beeindruckt ihn nicht. Fanfaren und Trompeten, die dir hinterherlaufen, interessieren Gott nicht. Gott sieht nur in dein Herz. Habe ich schon oft gesagt, das Einzige, was Gott von uns zurückverlangt, mit all dem Guten, was er tut, ist, dass wir ihn lieben. Von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit all unserer Kraft, all unserer Seele, je nach Übersetzung. Christsein ist nicht schwer. Es ist das Schwerste, was es gibt. Christsein ist nicht schwer. Es ist das Schwerste, was es gibt. Christsein ist nicht schwer, wenn du Gott liebst. Wenn du nicht liebst, wird es das Schwierigste, was es für dich gibt. Amen. Und wir können uns immer selber prüfen, wo wir stehen. Wir brauchen keinen Prophet, der uns sagt, oh, du großer Thomas. Braucht niemand. Du weißt selber ganz genau, bin ich nah oder fern. Stimmt's? Und wir gehen alle mal durch Prozesse, wo wir verändert werden, wo wir beschnitten werden und vielleicht uns dann nicht so nah fühlen. Das ist nicht schlimm, das ist normal. Wenn ich im Krankenhaus liege und operiert worden bin, fühle ich mich der Bärbel auch nicht nah. Aber das heißt nicht, dass ich nicht nah bin. Sondern es ist gerade ein Prozess im Gange. Davon redet die Bibel nicht. Gott hat sich für dich erbarmt. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Stell dir mal vor, Gott sagt, der Pharao wurde nur geboren, damit Gott an ihm seine Macht erweist. Das ist heftig, Leute. Und er war damals der mächtigste Mann der Erde. hat er das größte Reich der Erde, die größte Armee der Erde, den größten Goldbesitz der Erde. Er war nicht irgendjemand, er war die Number One in der damaligen Welt, in der Antike. Der Pharao Ägypten, die waren berühmt. Die haben die Pyramiden gebaut, die waren Mathematikmeister. Sie waren Baumeister. Sie kannten die Sterne. Sie wussten die Gezeiten, die wussten so viel, die hatten Wissen ohne Ende. Sie hatten Zauberer, Janis und Jambres, die einen Stecken in eine Schlange verwandeln konnten. Und vieles, vieles mehr. Es war ein mächtiges Reich. Und Gott wählt genau diesen aus und sagt, ich werde der ganzen Welt beweisen, dass ich mächtiger bin als der mächtigste Mann auf der Erde. War das so? Lass mein Volk ziehen, 10 Plagen. Bis er ihm letztendlich das nahm, was er am meisten liebte, seinen Sohn. Auch da wieder viele Geheimnisse drin auf Christus. Aber diese Aussage ist heftig. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wenn er will. Das hat mich echt getroffen. Wo ich das gelesen habe, hat es mich echt getroffen. Aber ich dachte, hoffentlich verstockt Gott nicht mein Herz. Und dennoch gibt es Situationen in meinem Leben, wenn ich zurückgehe, wo ich denke, Mann, hatte ich da ein verstocktes Herz. Gott verstockt manchmal unser Herz oder lässt es zu, dass es verstockt wird, aber immer mit dem Ziel der Lösung, nicht der Verdammnis. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Leuten, die verloren gehen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott noch sieht, dass du irgendeine Wurzel hast, die Dreck zieht, sagt Gott, die Wurzel muss weg. Wir sagen aber, ich habe mich so an die Wurzel gewöhnt. Wenn wir nicht bereit sind, dass Gott diese Wurzel kappt, wird ein Prozess kommen, wo wir so verstockt werden, so verbittert, bis wir zu Gott schreien und sagen, bitte kappt die Wurzel. Verstanden? Das Ziel ist immer das Gute, was Gott im Fokus hat. Gott macht immer einen ewigen Prozess in uns. Den Pharao hat er bis zum Schluss verstockt, um an ihm seine Macht zu erweisen. Es ist alter Bund. Richtig? Es ist nicht neuer Bund. Dass es richtig lest. Nicht, dass er denkt, Gott verstockt dein Herz einfach mal so um seine Macht. Nein, macht er nicht. Du bist sein Kind. Aber er erzieht dich, er liebt dich. Er will dich an einen bestimmten Punkt bringen in deinem Leben, wo du erkennst, dass es gut ist, wenn er diese Wurzel kappt. Gott will dein Einverständnis. Warum? Weil er dich liebt. Richtig? Eine gute Mutti geht ins Kinderzimmer und erklärt dem Sohnemann, dass das Spielzeug, was er geschenkt bekommen hat, wo aussieht wie ein Dämon, dass das nicht gut für ihn ist. Und er versucht ihn zu überzeugen, komm, das werfen wir weg. Bis der kleine Mann oder die kleine Lady merkt, ah, die Mama hat recht, es muss weg. Und manchmal, wenn der kleine Mann und die kleine Lady nicht wollen, dann tun sie sich weh an diesem Spielzeug. Wir sagen, Mama, das ist blöd, bitte tu es weg, ich mache mir dauernd weh dran. Gott ist so gut, Leute. Und ich bin so froh, dass dir so gut geht. 19. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? 20. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so oder so? Haben wir uns schon manchmal ertappt, dass wir dachten, wir sind schlauer wie Gott? Haben wir schon manchmal mit ihm diskutiert und gesagt, warum hast du so gemacht und nicht so? Warum machst du so, nicht so? In der Zeit, in der wir jetzt leben, hast du schon mal gedacht, warum zeigt Gott nicht allen, dass der Virus und das alles, ne? Bin vorsichtig für die Aufnahme, ihr versteht aber, was ich meine. Viele andere Themen. Wenn du den Krieg in der Ukraine beobachtest, dann musst du doch sagen, die russischen Soldaten sind die größten Hampelmänner der Welt. Oder nicht? Du siehst nur Bilder, wo die Ukrainer einen Panzer nach dem anderen abschießen. Glaubt ihr, dass die Russen so blöd sind? Irgendwas stimmt da nicht, Leute. Entweder ist der Putin mit denen zusammen und die spielen uns das größte Theaterstück der Welt vor, oder wir haben das, was kommt, noch nicht erlebt. Der schickt da ein Bataillon hin. Wisst ihr, wie groß die russische Armee ist? Wenn die da alles hinschicken oder nur die Hälfte, die sie haben, dann stehen die nach 14 Tagen unten am Schwarzen Meer. Die Bilder, die da kommen, das ist lächerlich, Leute. Wacht auf. Wir sehen das größte Theaterstück vom Teufel. Ich spüre für mich, dass dieses Jahr noch was ganz Heftiges kommt. Ich bete seit Anfang des Jahres, dass wir bewahrt sind, dass es nicht kommt, dass Gott es verhindert, aber ich weiß nicht, ob es verhindert werden kann. Ich spüre im Herbst rum, wird irgendwas kommen, was uns alle betrifft. Habt ihr jetzt schon wieder Angst? Guckt mich schon wieder an. Zing, 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 zing. Schon wieder die Geigen im Hintergrund. Er hat seinen Engeln befohlen. Das gilt für dich. Aber spüre das. Ich habe euch gesagt, im Januar 24 kommt das Lastenausgleichsgesetz. Das heißt jetzt ein bisschen anders. Das bedeutet, jeder Hausbesitzer, jeder Grundstücksbesitzer kriegt eine Grundschuld auf sein Haus. Er wird nicht gefragt, ob er das will. Er muss. Und da 20%, 30% Schulden, wenn dein Haus 300.000 wert ist, 10%, wie viel ist das? 20, wie viel ist das? Oh, jetzt wird es schwierig, gell? Danke, Schatz, 60.000. Da kriegst du 60.000 Euro, ein Kredit aufgebrummtes Geld bekommt der Staat und du hast 60.000 Euro mehr Schulden. Nur ein Beispiel jetzt, wie viel das wird, werden wir sehen. Gestern hat mein Nachbar, mit dem ich viel über diese Dinge rede, gesagt, ich habe jetzt einen Schrieb gekriegt von der Bundesregierung, 30% der Bundesbürger kriegen das, wo er ausfüllen muss, wie viel Grundbesitz er hat, wie viel sein Haus wert ist, was er alles besitzt. Leute, es geht los. Ich erzähle euch keinen Mist. Den ganzen Rotz hier, das muss irgendeiner bezahlen. Die ganzen Flüchtlingsschulden seit 15. Corona und vieles mehr. Denkt ihr, das fällt vom Himmel oder da gibt's eine Druckmaschine? Die Leute werden aufwachen, sie werden bitter aufwachen. Letztes Jahr war das Heizöl 40 Cent. Ich habe für 46 oder so gekauft. Jetzt habe ich gekauft für 1,33. Leute, ich war am Samstag Brötchen holen. 8 Brötchen, 3 Süßstückle und ein Brot. 16 Euro. Da habe ich nachgefragt, wie viel? 16 Euro, dachte ich, ja, bist eine Woche weg, kannst du kein Brot mehr kaufen. Nicht Spaß, aber Leute, es wird noch heftiger werden. Wir müssen jetzt nach wie vor, und das, was wir schon die ganzen Jahre tun, unseren Glauben trainieren, dass unser Mehl und unser Öl nicht leer wird. Amen. Leute, das ist wichtig jetzt. Ich habe euch gesagt, die nächsten 5 Jahre werden schwierig, herausfordernd. Und ihr werdet sehen, dass die, die es verstanden haben, haben schwimmen gelernt. Die haben in der Nähe ihre Schwimmweste. Sie wissen, wo das Rettungsboot ist. Sie sind darauf vorbereitet. Haben auch keine Angst. Und ihr seht die, die sagen, schwimmen, ich bin die ganze Zeit ohne Schwimmen ausgekommen. Ich lerne nicht schwimmen. Schwimmweste brauche ich auch nicht, sieht assi aus. Ist überhaupt nicht stylisch. Und ein Rettungsboot, da gehe ich auch nicht rein. Ja, have fun. Aber ich weiß, unser Gott wird uns durchtragen. Wie viel wir davon erleben, weiß ich nicht. Aber ich weiß, mein Gott ist gut. Ich habe euch, wo der Krieg losging, 4 Szenarien genannt. Könnt ihr euch erinnern? Wenn einer von euch wachsam ist, müsst ihr zuhören, was unsere Politiker sagen. Sie sprechen die ganze Zeit von einem Krieg mit Russland. Die bereiten uns vor. Der Napoleon hat es probiert, der Adolf hat es probiert. Die EU, schauen wir mal, die NATO. Viel Spaß. Ich habe mit einem Weltkriegsveteran gesprochen vor 30 Jahren, der im Ostfeldzug war. Der hat was Interessantes zu mir gesagt, das vergesse ich nie, weil es auch geistlich etwas ist, was mir immer hilft. 1,2 Millionen Soldaten der Wehrmacht sind Richtung Russland marschiert. Und er hat gesagt, bis Polen stehst du Mann an Mann. Dann kommt Russland. Das geht so auseinander. Das größte Land der Welt. Da guckst du, wo rechts ein Soldat ist und links. Du siehst die nicht mehr, deine Kameraden. Das Land ist so groß. Und da habe ich was begriffen. Man kann Russland nicht besiegen. Es geht nicht. Versteht ihr? Und der letzte Apfel, der ungepflückt war für diese Leute, war Russland. Der Putin ist gegen Homosexualität. Er ist gegen die Flüchtlinge. Der Putin hat vor 2 oder 3 Jahren gesagt, er ist kein Guter. Versteht mich richtig. Er hat vor 2 oder 3 Jahren gesagt, Westeuropa wird untergehen in der Flut der Flüchtlinge, die kommen. Alles Christliche stirbt aus. Es wird nur noch Perversität geben und eine Vermischung mit allem. Und er sagt, und ich werde das in Russland nicht zulassen. Weder der Islam noch die Flüchtlinge werden Russland zerstören. Mir war klar, ihr könnt Bärbel fragen. Seit 10 Jahren sage ich zu Bärbel, die wollen irgendwie an Russland ran. Ich habe sogar zu Bärbel gesagt, wenn es so weitergeht, fallen mir nicht mehr viele Länder ein, wo man noch als Christ hinflüchten kann und vielleicht noch seinen Glauben leben darf. Da fiel mir aber immer mit als erstes Ungarn und Russland ein. Beide werden angegriffen. Von wem? Von der EU. Ist das nicht interessant? Die, die noch irgendwie stehen zum christlichen Glauben, werden platt gemacht. Und ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass Putin in die Falle tappt, die sie ihm gestellt haben mit der Ukraine. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich weiß es nicht, sage ich euch ehrlich, aber ich weiß eins, Gott ist größer. Wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Das gilt auch für Nationen, das gilt auch für uns. Wir haben Vollmacht zu beten. Ich bete da rein, dass Gottes Wille geschieht, dass die ganzen Machenschaften dieser Leute, ich nenne sie so, ihr wisst, wen ich meine, aufgedeckt werden, dass alles ans Licht kommt. Die Bibel sagt, was ans Licht kommt, kann nicht mehr wirken. Und dann bin ich im Türkei-Urlaub, ich sehe meine deutschen Geschwister, meine natürlichen, hier hoch die Tassen morgens bis abends. Nichts, nichts, die raffen nichts. Wie auf der Titanic. Die Band spielte bis zum Schluss weiter. Das Ding war schon am Sinken. Nee, das ist unsinkbar, haben wir doch gehört. Weiterspielen, bis zum Schluss. Ein paar sind schon rausgesprungen ins kalte Wasser, haben sich gerettet. Andere sitzen immer noch drin, hoch die Tassen bis zum Schluss. So wird es auch sein. Und ich weiß, mein Erlöser lebt. Amen. Mehr weiß ich nicht, aber ich weiß, Gott hat sich für mich erbarmt und ich habe Gnade. Amen. Und das ist das, der Kern. Und wo wird das gepredigt? Natürlich ist das keine Happy-Clappy-Botschaft, was ich euch da sage, wenn ich euch diese Dinge sage. Aber ich weiß, ihr seid alles alte Hasen, ihr seid trainiert. Euch wirft es nicht aus der Bahn. Aber schaut euch um, sind wir viele? Viele sind wir nicht. Aber geh mal wohin, wo Party ist. Heilig-Geist-Party, oh. Da ist die Bude voll. Aber was haben die verstanden? Wo ist ihr Glaube? Wo stehen sie? Wo? Das ist eine gute Frage, oder? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu einem nicht ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte über den Pharao, hat er mit großer Geduld ertragen, hör, was hier steht, das gilt für uns jetzt heute, mit großer Geduld erträgt Gott die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren. Auch das siehst du in der heutigen Zeit. Gott erträgt mit großer Geduld die Gefäße des Zorns. Hast du schon mal gedacht, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum passiert nicht endlich was? Es passiert ganz viel. Aber zu der Zeit und zu der Stunde, die Gott festgesetzt hat. Bis dahin erträgt er mit großer Geduld die Gefäße des Zorns, die zum Versterben bestimmt waren. Damit er, und jetzt kommt was für dich, 23, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Das bist du heute Morgen. Du bist ein Gefäß der Barmherzigkeit, von Gott bereitet zur Herrlichkeit. Wow. Unfassbar, wie unser Gott ist. Wie die einen verflucht werden, werden die anderen gesegnet. Wie die einen verloren gehen, werden die anderen gerettet. Wie er die einen hasst, abgrundtief hasst, liebt er die anderen abgrundtief. Was die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe ist seiner Liebe uns gegenüber. Unvorstellbar. Wenn wir begreifen würden, was das alles bedeutet, würden die Kleinigkeiten zum Leben und die Streitigkeiten oft untereinander so unnütz und sinnlos werden. Und wir wären so schnell am Vergeben und so schnell am Segnen, wenn wir begriffen hätten, wie gut es uns geht. Was Gott mit uns vorhat, nicht nur, dass wir gerettet sind, wir werden mit ihm herrschen und vieles, vieles mehr. Das ist unvorstellbar, Leute. Im Hotel, Durchschnittsalter würde ich mal so mit 70, 75 angeben. Die meisten von denen, ich habe zu Bärbel gesagt, Bärbel, vielleicht manche von denen sind nächste Woche schon in der Hölle. Weiß ich das? Da war ein Opa, eine Zigarette nach der anderen. Dann lief er 4 Schritte und er stand da. Er hat keine Luft mehr gekriegt. Wahnsinn, bis der die Treppe hochkam, war ein halber Tag. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so. Meinst du, der kommt auf die Idee, aufzuhören zu rauchen? Nein, weiter, bis zum Schluss. Unfassbar, da waren so viele davon. Ich habe gedacht, Wahnsinn, wie Tiere, wie unvernünftige Tiere, nur ihrem Fleisch dienend. Mein Fleisch will jetzt schlafen, mein Fleisch will jetzt essen, mein Fleisch will jetzt rauchen, mein Fleisch will jetzt ein Bier. Unfassbar. Wir waren ja früher auch so. Wir sind ja nicht besser, wir sind nur begnadet. Amen. Aber es öffnet mir nochmal den Horizont um mehrere Kilometer, wo ich dastehe und dankbar bin. Weißt du, du kannst da hinstehen und anfangen, das Evangelium predigen. Aber auf einer Party ist nicht gut, das Evangelium zu predigen. Die haben keinen Bock auf dich. Vielleicht wird sogar der Hotelbesitzer kommen und uns rausschmeißen. Du spürst, es geht nur eins zu eins, wie mit diesem jungen Pärchen. Es ist nicht wichtig, dass du da die 400 Leute voll quatscht mit dem Evangelium. Bet doch einfach, sag her, wo sind die zwei, die jetzt dran sind? Und die haben wir gefunden, gell, Schatz? Sie von Thüringen und er von Pforzheim. Sie hat ihren thüringischen Dialekt und er das Schwäbisch. Lustig, wenn ich bin mal gespannt, was die Kinder sprechen. Gott hat immer einen Plan mit dir. Immer hinterlässt du was. Immer. Damit er den Reichtum, nochmal, seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit. Bist du das? Amen. Die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er denn auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war. Natürlich redet er von Juden und den Heiden. Und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Gott redet von dir, dass du sein Volk bist und dass du jetzt seine Geliebte bist. Du musst dir bewusst machen, auch die Männer, du bist die Geliebte vom Vater. Er liebt dich. Aus dieser Motivation hat er Jesus ans Kreuz geschickt. Nicht umgekehrt. Jesus ging ans Kreuz, um die Liebe des Vaters zu befriedigen. Wir denken manchmal, ja, Jesus ging ans Kreuz und dann hat er ein paar gerettet. Nein, Jesus ging ans Kreuz, weil der Vater sagte, ich liebe den Thomas, ich liebe die Bärbel, wie er alle heißt. Wenn du nicht ans Kreuz gehst, mein Sohn, sind sie in Ewigkeit verloren. Versteht ihr den Plan? Wir sind Söhne, Töchter des Allerhöchsten, begnadet. Und wenn der Teufel ein bisschen Rauch macht, das kennt er halt, dann kann er dich ein bisschen ärgern, aber es verändert mich nicht. Richtig? Und ich lasse den Zorn nicht in mein Herzen. Und ich herrsche im Leben an Christi statt. Amen. Der Teufel ist ein Freuderauber denen, die es zulassen. Er kann deine Freude nicht rauben, wenn du es nicht zulässt. Ist das nicht cool? Alles funktioniert nur in deinem Leben, wenn du daran glaubst. Der Satz ist gut. Alles in deinem Leben funktioniert nur, wenn du daran glaubst. Glaubst du an das Gute, glaubst du ans Evangelium, wird es funktionieren. Alles, was da drin, Versorgung, Heilung, Wohlergehen, gehört dir. In dem Moment, wo du es glaubst, wird es aktiv. Der Teufel genauso. Er flüstert dir seine Sachen zu. Unheil, Diesel, oh, wir haben keine Zukunft mehr, wir kriegen keine Rente mehr, oh, dies, oh, oh. Wenn du da zuhörst, macht es erstmal noch nicht viel mit dir. Aber wenn es in dein Herz fällt und Wurzeln zieht, mit anderen Worten, es fest wächst, das ist Glauben. Das Wort ist Samen, das Gute und das Schlechte. Wenn es in dein Herz fällt und anfängt zu wachsen, fest zu werden, Wurzeln zu ziehen, wird es Früchte tragen. Das Gute genauso wie das Schlechte. Amen. Aufpassen, was du sprichst. Wisst ihr, dass Gott ein Gott ist, der immer, wenn irgendwo eine Rezession ist und alle zurückfahren, Leute entlassen, ins Minus denken, sagt Gott ganz oft zu seinen Leuten, so jetzt investiere, kauf auf, vergrößere dich. Völlig irrational, aus dem Verstand. Aber wir haben gelernt, wir schauen nicht auf den Verstand, sondern Gottes Wege sind so viel höher als unsere und seine Gedanken sind so viel höher. Wenn die Welt denkt, jetzt wird es alles schlechter, dann wird es für dich alles besser. Amen. Das ist so. Weil Gott seine Liebe an den Gefäßen der Barmherzigkeit erweisen will. Super. Lydia empfängt's. Ja, und dann kommt die Salbung auf dich. Halleluja. Ich bin heute Morgen hierher gefahren. Mit keinem Wort. Gestern nichts, heute Nacht nichts. Ich bin heute Morgen 2 Stunden früher aufgestanden wie sonst. Seit 4 Uhr bin ich wach. Ich sage, Herr, was soll ich heute predigen? Hat er gesagt, ich gebe dir das Wort, wenn du dort bist. Oh, ich liebe solche Sachen. Ich hätte schon gern irgendwie eine Richtung. Ich stehe und predige. Dann habe ich heute Morgen mit der Sonja geschrieben, dann schreibt sie mir einen Satz, der war vom Himmel. Weil da war ich gerade so am Punkt, wo ich gedacht habe, ihr seid nicht so, ich weiß, aber mir geht es manchmal so. Ich wüsste alles gerne im Voraus. Ich bin ein Planer, ein Denker. Das steht mir manchmal im Wege. Es hilft mir oft vor Schaden, aber manchmal steht es mir im Weg. Schreibt sie mir einen Satz, das Wort lebt in dir. Ich bin fast von meinem Stuhl gefallen, wo ich es gelesen habe. Weil das war, das Wort lebt in mir, brauche ich mich doch gar nicht vorbereiten. Das Wort lebt in mir, oder? Lebt das Wort in dir? Gott macht es nicht immer so, aber manchmal. Das Wort lebt in dir, dachte ich, das nehme ich jetzt. Ja, Amen, klasse. Ja, weiß ich ja eigentlich, aber manchmal weiß man es in dem Moment nicht. Dann kriegst du eine Sonja in dein Leben, die dir mal kurz was schickt. Wie auch immer deine Sonja heißt. Amen. Wo dich kurz mal dran erinnert, wo Gott einfach jemand benutzt, haben wir heute Morgen auch gehört vom Nico, gell? Ruf mal den Typen an, der braucht es gerade. Gott sucht immer einen, den er benutzen kann. Es ist nicht so, dass Gott nicht was machen will oder Hilfe einschreiten will oder irgendwas. Er findet oft keinen, der zuhört oder der reagiert. Aber du bist derjenige, an dem Gott den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtun will. An den Gefäßen der Barmherzigkeit. Ich will das mein Volk nennen, das kein Volk war, und die meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wird, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder, nicht nur Volk, hört zu. Kinder ist ja noch eine Stufe drüber. Sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Wow. Leute, das ist eine Sache. Das ist der absolute Burner. Geh mal da raus und sag, hey, ich bin Sohn Gottes und er spricht mit mir. Klar. Kommen Sie erst mal rein, setzen Sie sich mal hin. Ich habe da ein paar Pillchen für Sie. Stimmt's? Sag mal einem, ich höre Gott reden. Also Sie hören quasi Stimmen. Nee, nicht Stimmen, eine Stimme. Aha. Okay. Und was sagt er so? Hören Sie den jetzt gerade? Ja, ich höre ihn immer. Aber was sind denn die Lottozahlen für nächste Woche? Habe ich alles schon live erlebt. Sag mir die Lottozahlen, dann glaube ich an deinen Gott. Tust du nicht. Wirst du auch danach nicht tun. Gott ist größer als die Lottozahlen. Wir haben schon gewonnen. Das Geld ist irgendwann weg. Die Lottozahlen sind irgendwann weg. Aber wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Den Heiligen Geist, der in Ewigkeit bei uns und in uns bleibt. Amen. Machen wir weiter bei 10. Ein paar Minuten habe ich noch, das gebe ich euch noch mit. Eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel, Römer 10. Ab Vers 1. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist es, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Es geht um die Juden. Ne? Paulus schreibt über die Juden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Auch in der heutigen Zeit triffst du immer wieder auf Christen, die haben einen Eifer für Gott, aber keine Einsicht. Einsicht bedeutet verstehen, was Gott wirklich sagt, was er damit wirklich meint. Um was geht's Gott damit? Das ist Einsicht. irgendwas nachplappern, auswendig lernen, ist keine Einsicht. Und die meisten Christen, immer wieder höre ich diesen Satz, ja, wenn ich nur wüsste, was Gott will. Unfassbar. Ich weiß, was Gott will. Ich hatte ein Buch, das ist voll davon. Das ist wie die Gebrauchsanweisung für den Fernsehen. Wenn du den Fernsehen nicht ankriegst, schau doch mal in die Gebrauchsanweisung. Vielleicht hilft es. Da steht nämlich drin, von dem, der den Fernseher gebaut hat, wie er angeht, wie man umschaltet, wie man laut und leise macht. Ja. Wenn ich nur wüsste, was Gott will. Wir wissen genau, was Gott will, weil er es in unser Herz gelegt hat. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das versucht die ganze Menschheit und auch die religiösen Christen versuchen immer ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem sie schöne Kleider tragen. Immer wieder treffe ich auf Personen. Thomas, trag dir Anzug und Krawatte sonntags. Nee, Gott sei Dank nicht. Wie nicht? Sei, wir sind frei. Frei von was? Sag ich, von irgendwelchen Zwängen und Religion. Habe ich auch da. Was machst du beruflich? Zwei so Türken, die im Hotel gearbeitet haben, die haben Narren an mir gefressen. Das erzähle ich euch ein anderes Mal, das wird schon alles zu viel. Was, du bist Imam und tust du auch taufen? Sage ich, ja, ja, der Gemeinderekord liegt bei 3 Minuten. Wie, sei ja 3 Minuten unter Wasser, ist der Rekord. Na, nimm mich an, so, sei es mal ein Witz. Oh, du bist so lustig. Ja, und das war cool, die wollten wissen, wie das funktioniert und so. Die konnten nicht begreifen, dass ich so lustig bin und gleichzeitig ein Mann Gottes bin. Das erlebe ich ganz oft. Ein Mann Gottes, der muss komisch sein, komische Gewänder tragen, komisch sprechen, der muss Single-Mann sein, geschlechtslos, ist klar, alle Pfarrer sind geschlechtslos, die haben weder einen Trieb noch irgendwie sonst, ne? Und das muss er nach außen, so muss er dann auch komisch sprechen, liebe Gemeinde, wo du denkst, aber wenn du lustig bist und gleichzeitig ernst, das verstehen viele nicht. Meine Nachbarin, die hat vor 8 oder 9 Jahren, war ihre Schwiegermutter zu Besuch. Und da habe ich so Blödsinn im Auto gemacht. Dann kam sie den nächsten Tag, hat sie gesagt, meine Schwiegermutter hat gesagt, du bist kein Pastor. Sag ich, warum? Ja, weil du Blödsinn machst. Die Leute wissen genau, wie ein Pastor zu sein hat, aber sie wissen eigentlich gar nichts. Korrekt? Was sagt der Galaterbrief? Wir lassen uns unsere Freiheit von niemand ausspionieren und uns abermals ein Joch auferlegen. Korrekt? Haben wir das gelernt, kein falsches Joch mehr? Wir bleiben in der Freiheit. Und wenn jemand mit unserem lustig und fröhlich sein nicht klarkommt, bitteschön. Aber das belastet mich nicht. Amen. Halleluja. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Die vor Gott gilt. Es gibt eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und es ist die einzigste Gerechtigkeit in dieser Welt, die überhaupt wichtig ist. Alle anderen sind wurscht. Wo du geboren bist, wie du geboren bist, wie du heißt, wer deine Vorfahren sind, das interessiert keine Sau. Sorry, ich bin mal ganz direkt. Darauf berufen sich viele Leute. Ich bin dies, ich bin das, ich bin ein McGregor, ich bin ein McDonald's. Schön, ich bin der Burger King. Naja, das dauert eine Weile, bis der kommt. Gut, dann lassen wir das weg. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und so und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Jetzt pass auf, immer wenn Menschen, Gemeinden, Institutionen, auch Länder, Regierungen oder irgendwas ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, pass auf, was dann passiert. So sind sie der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Verstanden? Immer wenn du dich gerecht fühlst, weil du mehr betest wie die anderen oder schon länger gläubig bist oder dies, ist mir egal was für ein Grund, bist du der Gerechtigkeit Gottes nicht mehr untertan. Es gibt nur eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und es ist das Blut des Lammes, was dich gewaschen hat und was gemacht hat? Gerecht gemacht. Und das, was ich euch sage, gerechter als du jetzt bist, wirst du niemals werden. Du wirst nicht mehr gerechter. Du bist vollkommen gerecht gemacht. Du lebst noch im Fleisch, du wirst noch sündigen, du bist ein Gerechter, der ab und zu sündigt. Und nicht ein Sünder, der ab und zu wie an Ostern und Weihnachten gerecht wird. Wenn ich sage, dass Weihnachten, Ostern Hexensabbate sind und neue Leute da sind, die gucken mich immer an wie... Die wollen, das stört die. Die wollen Ostern feiern und Weihnachten, sollen sie doch machen. Versteht ihr? Aber steht weder Ostern noch Weihnachten steht in der Bibel. Jesus, Paulus, Petrus, niemand hat Anweisung gegeben, Weihnachten oder Ostern zu feiern. Wenn du die Wahrheit predigst, wirst du mehr Feinde haben als Liebhaber. Stimmt's? Das ist die Wahrheit, Leute. Wenn du den Leuten sagst, was sie hören wollen, wirst du viele Freunde haben, aber nicht die richtigen. Und wir leben in der Zeit, wo die Bibel sagt, am Ende der Zeit, in der wir jetzt leben, werden die Leute, die Menschen, die Gemeinden, die Länder, die Nationen sich Lehrer auflegen, die das predigen, wonach ihnen die Ohren jucken. Sie werden immer wieder hören, ein Eisberg davon, ein Eisberg. Das macht unsere Titanic gar nichts, weil das Schiff ist unsinkbar. Wo steht es in der Bibel, dass ein Schiff unsinkbar ist? Nirgends. Richtig? Ein selbstgerechter Ingenieur hat gesagt, das Schiff ist so gut, das wird nicht sinken. Dass die schlechte Nieten benutzt haben, weil damals gab es noch nicht Schweißen, minderwertige Nieten, die dem Druck nicht standhielten von dem Eisberg. Weißt du, manchmal ist es eine kleine Niete, die einen riesen Stahlkoloss zum Sinken bringt. Manchmal ist es eine Sünde, die eine Riesennation zu Fall bringt. Aber Gott ist mit dir. Vers 4, einer meiner Lieblingsverse. Denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Christus ist das Gesetzes was? Ende. Es ist nicht Gesetz um Christus. Es gibt nur eins. Du bist entweder im alten Bund oder im neuen. Du bist nicht in beiden Bündnissen. Und jeder mit Christus fing nicht ein neuer alter Bund an, sondern der neue Bund. Wir haben mit dem Gesetz nichts zu tun. Habt ihr das alle verinnerlicht? Wir sind weder Juden, noch waren wir unter dem Gesetz. Hüte dich vor Christen und Gemeinden, die das Gesetz predigen. Es kommt eine Decke auf dich. Und du wirst bedrückt und traurig, aber nicht fröhlich. Schau dir Gemeinden an, wo sie rauskommen, wo sie aussehen, wie wenn sie eine Zitrone gegessen hätten. Warum? Weil sie das Gesetz gehört haben. Das Gesetz macht dich nicht frei, das Gesetz belastet dich. Christus ist das Gesetzesende. Warum? Weil er es erfüllt hat. Und ich habe euch erklärt, Christus ist das Gesetz. Das verstehen die Gesetzlichen nicht. Das Gesetz ist was? Das Wort Gottes. Stimmt es? Wer ist Christus? Das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort. Das Wort wurde Fleisch. Also ist Christus das Gesetz. Wenn du das verstanden hast, verstehst du, warum er gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, mich aufzulösen. Ich bin gekommen, um mich zu erfüllen. Versteht ihr das? Hochsprung. Die Latte liegt nicht 1 Meter, nicht 2 Meter, nicht 3 Meter, wo du denkst, könnte man schaffen. Das Ding liegt in 60 Meter Höhe. Da liegt die Latte, ganz da oben. Egal, wie lang dein Stab ist. Du brauchst nicht mal probieren. Du wirst es nicht schaffen. Jesus hat diese Latte in 60 Meter Höhe gelegt. Nur ein Beispiel. Und der Einzige, der da drüber springen kann, ist wer? Er selbst. Weil er selbst sie da hochgelegt hat und gesagt, so hoch ist das Maß, das kann niemand erfüllen, nur ich selbst. Das ist seine Gerechtigkeit. Christus ist das Gesetzesende. Er hat es nicht aufgelöst. Er sagt nicht, mit mir ist das Wort Gottes gestorben. Er sagt, die Strafe aus dem Gesetz, die ich selber bestimmt habe, was die Strafe ist, werde ich auf mich nehmen, weil es so brutal ist, dass es niemand anders aushält als ich selbst. Leute, das ist der Hammer. Pure Liebe ist das. Es gibt ein wunderschönes Lied von Michael Card, wo er sagt, die Nägel hätten am Kreuz nicht bedarf, seine Liebe hätte ihn dort gehalten, ohne Nägel. Denk mal drüber nach. Ist das wahr? Ja. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der das tut, unterstreicht dir das in deiner Bibel. Alter Bund ist tun. Tun, 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 tun. Alter Bund ist? Lass uns das mal sagen. Alter Bund ist tun. Merkt ihr das? Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Tun. Okay, jetzt schauen wir uns den neuen Bund an. Amen. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Sie tut nicht, sie spricht. Und nach dem Sprechen tut sie. Weil Glaube ohne Werke ist tot. Aber der Kern der Gerechtigkeit ist nicht tun. Wenn einer das Gesetz erfüllen hätte können, hätte Christus nicht ans Kreuz gebraucht. Also wissen wir, tun macht uns weder gerecht, noch bringt es uns zum Vater. Und es hat Gott extra so gemacht, denn ohne das Gesetz kann man Sünde nicht erkennen. Man erkennt die Schlimme oder das Schlimme der Sünde nicht ohne das Gesetz. Richtig? Wenn Morden nicht verboten ist, kann ich jeden umbringen, den ich will. Niemand wird mich strafen, weil es ist ja nicht verboten. Wer zuerst zusticht, hat gewonnen. Wer zuerst schießt oder zuerst zuhaut, hat gewonnen. Wenn es dann aber ein Gesetz gibt, was Töten verbietet und die Strafe für Töten, Töten ist, dann erkennen wir erst, dass Töten falsch ist. Weil das Gesetz sagt, es ist nicht erlaubt. Verstanden? Und trotzdem töten wir. Keiner schlug Abel, ging gleich los. Und deswegen musste Christus sterben, um das, was das Gesetz fordert, zu erfüllen. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden, sagt die Bibel. Ein bisschen Wiederholung heute und auch einiges Neues dabei. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Wenn du weißt, dass du gerecht bist, sprichst du. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Bob, der Vater, stellt sich dazu und sagt, ja, Amen. Richtig gesagt, Thomas. Wusch. Alles, was du verbrochen hast, alles, was falsch war, weggewaschen durch das Lamm. Amen. Du spürst sofort wieder die Gerechtigkeit, sofort. Wenn du aber nicht weißt, dass du die Gerechtigkeit bist, kannst du nicht sprechen. Denn die Verdammnis sitzt in deinem Ohr. Das kleine Männchen sitzt auf der Schulter und sagt, du bist schuldig, du hast schon wieder gemacht. Du Versager, du Loser. Ah, du schaffst es nie. Alle anderen schaffen es, aber du nicht. Kennt ihr das? Wenn du das Männchen kennst, wirst du dem Männchen so mit dem Mittelfinger so bang und guten Flug. Kurz mal wegschnalzen und halt die Schnauze. Amen. Denn du weißt, dass du bist. Du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und da heißt es, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Und dann sagt, sprich nicht. Schon mal von den Paradoxen gehört, die Vanessa gelehrt hat? Manche Sachen sind ein bisschen lustig in der Bibel. Das Wichtigste am Sprechen ist nicht nur das, was du richtig sprichst und bekennst, sondern das, was du auch falsch bekennst, dass du es nicht sprichst. Sprich nicht in deinem Herzen. Wo in deinem Herzen, wo ist der Glauben? Wer will hinauffahren gegen den Himmel, um Christus herabzuholen? Oder in die Hölle, um ihn heraufzuholen? Das ist Unsinn. Manche kommen auf komische Ideen und da drin in diesen Versen ist alles zusammengefasst, wo man religiös auf eine Idee kommt, was Christus noch tun müsste. Verstanden? Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht das Richtige. Nämlich, er ist gestorben am Kreuz, auferstanden, ein für allemal. Nicht wieder. Man muss ihn nicht vom Himmel holen, dass es mir gut geht. Er ist auch nicht in der Hölle. Er ist zur Rechten des Vaters, er hat sich gesetzt und gesagt, es ist vollbracht. Ich herrsche im Leben an Christi statt. Mach mal weiter. Nächster Vers. Wenn wir hinab in die Tiefe fahren, um ihn heraufzuholen, all diese Dinge tun wir nicht. Weiter. Sondern was sagt sie, die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, was spricht sie? Sie spricht das Richtige. Das Wort ist mir nah in meinem Munde und in meinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Das Wort, wer ist das Wort? Christus, haben wir gelernt. Christus ist mir nahe in meinem Herzen und in meinem Mund. Wenn ich wissen will, wie nahe Jesus in deinem Herz ist, brauche ich dir nur beim Reden zuhören. Redest du dumm Zeug? Mir geht's heute nicht gut. Nee, bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. All das ist Bullshit, hätte ich gesagt. Ne, sage ich auch, ist Bullshit. Ist dumm Zeug. Ist dumm Zeug. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben weiß, das Wort ist in meinem Herzen. Und was das Herz voll ist, geht der Mund über. Amen. Und wenn du wie ich am Airport sitzt mit 500 Rauchern, rein, raus, und deine Sonnenbrille nicht mal mehr hilft im Nebel, dann weißt du, ich bin immer noch gerecht, auch wenn ich gerade stink wie ein Iltis. Korrekt. Banales Beispiel. Und Auch wenn es mich gerade richtig ärgern will, ich lasse es nur bis zum bestimmten Grad zu. Ich bin immer noch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und es gibt viel schlimmere Sachen wie Rauchen. Das ist das Allerharmloseste, weil das ist äußerlich. Es gibt innerliche Sachen, die sind viel schlimmer. Aber ich bleib mal heute bei dem Beispiel, um einfach das euch zu verbildlichen. Das ist das Wort vom Glauben, das Wort vom Glauben. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das wissen wir alles. Das kennen wir alles. Aber damit es praktisch wird in unserem alltäglichen Leben, musst du das Richtige sprechen und wissen, ich bin die Gerechtigkeit. Wenn du am Arbeitsplatz angeklagt wirst, in deiner Familie, bei deiner Nachbarschaft, irgendwo irgendwas ist, wo dich jemand anklagt, und das erleben wir immer wieder, stimmt's? Dann musst du deinen Stand behalten und sagen, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Amen. Niemand kann dich anklagen, außer Gott, und er tut's nicht. Weil du bist freigesprochen. Du hast einen Freispruch. Aber manchmal gibt es Situationen, wo Menschen dir nichts Gutes wollen. Da musst du ruhig bleiben. Amen. Die Zeit ist um. Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir, dass wir heute noch tiefer hineingetaucht sind in das, was du für uns hast. Dass wir begnadet und Barmherzigkeit in unserem Leben haben, dass du einen guten Plan mit uns hast. Dass wir die Geliebte des Vaters sind. Dass du deine Meinung über uns nie änderst. Vater, stärke den Glauben in uns. Mach unser Herz fest. Lass das, was in Christus gilt, vor dir als Gerechtigkeit noch stärker, noch fester, noch mächtiger in unserem Herzen und in unserem Leben regieren. Vater, egal wo Anklage kommen, wo Angriffe sind, egal was auch in dieser Welt noch passiert, wir wissen, du hast deinen Engeln befohlen, damit sie uns bewahren und behüten, damit uns nichts passiert. Wir gehören dir, wir sind gerecht gemacht, wir sind geheiligt, wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, dass du uns nie verlassen noch versäumen wirst. Wir stehen auf einem festen Grund des Glaubens. Vater, danke, dass unsere Wurzel des Glaubens tief geht in Christus, in dieses Fundament hinein, was Christus Jesus heißt. Vater, wir danken dir für jede Beschneidung, auch für jede Wurzel, die du abgehauen hast. Und gibt es noch irgendeine falsche Wurzel, hau sie ab. Wir geben dir die Erlaubnis heute Morgen, alle falschen Wurzeln abzuhauen. Wir wollen, dass das, was falsch ist, nicht mehr an der Versorgung ist, sondern austrocknet, abtrocknet, abstirbt. Vater, alle Lüste, alle Süchte, alle Begierden, schneid sie ab, trenn sie ab, heilige uns noch mehr. Dein Werk ist die Heiligung in dieser Zeit, in der wir noch auf Erden weilen. Es ist keine vergeudete Zeit, es ist die Zeit, wo du uns reif machst, wo du uns reif werden lässt. Papa, danke, dass wir viel Frucht haben. Papa, und ich bete auch für Phil und Susanne, dass sie errettet werden. Dieses junge Paar aus der Türkei, dass du sie errettest. Vater, ich bete, dass dein Heil in ihr Leben kommt. Papa, auch in das Baby, was unterwegs ist. Vater, wir beten für diesen Tempel, dass er gereinigt und geheiligt wird, dass dieses Baby gesund und heil auf die Welt kommen kann. Vater, wir beten hinein, das sind keine Zufälle, die Menschen, die du in unser Leben schickst, sondern es ist dein Plan, das Evangelium zu hören, die Wahrheit zu hören. Vater, lass uns ein Zeugnis sein, was die Menschen anziehend finden und nicht abstoßend. Lass uns ein Licht und ein Salz sein, was den Menschen gefällt. Die, die du auserwählt hast, die berufen sind. Herr, und lass uns wirklich eine Frucht haben in unserem Leben. Vater, wir bitten dich um noch mehr Menschen, die errettet werden. Für eine tiefe und starke und große Frucht, auch für die Church at the River. Papa, und jeder Einzelne, der hier dazugehört. Vater, danke für deinen Sieg heute Morgen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass wir wissen, wir gehören dir. Halleluja, Halleluja. Amen. Yes. Gib mal was zum Trinken. Halleluja.